Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Antrittsvorlesung Professorin Dr. Carmen Tanner, Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie und Führungsethik vom 19. Oktober 2015.
Wie Sie dem Titel entnehmen können, wird es in meinem Vortrag um psychologische Bedingungen ethischen Verhaltens gehen. Bevor ich starte, erlauben Sie mir bitte aber 1 bis 2 Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung betrifft die Begrifflichkeiten Ethik versus Moral. Bitte vergeben Sie mir, wenn ich vorläufig diese beiden Begriffe einfachheitshalber austauschbar gebrauche, obwohl ich weiß, dass diese nicht identisch sind. Nicht üblich ist, dass man sagt, beiden Begriffen ist gemeinsam, dass es um Fragen des richtigen Tuns geht. Ethik verweist normalerweise jedoch eher auf normative Reflexion, welches Tun als richtig oder falsch angesehen werden sollte. Und Moral dagegen verweist mehr so auf subjektive Einstellungen, was Individuen, Gruppen oder Gesellschaften denken, glauben, welches Tun richtig oder falsch ist. Wenn ich von unethischem oder unmoralischem Verhalten spreche, meine ich Verhalten, welches mehr oder weniger allgemein akzeptierten Normen widerspricht. So Beispiele sind Betrügen, Stehlen, Täuschen, Diskriminieren, anderen Schaden zufügen. Die erste Vorbemerkung und jetzt die zweite Vorbemerkung. Sie wissen, dass ich Schweizerin bin und meine Muttersprache Schweizerdeutsch ist und nicht Hochdeutsch. Ich habe mich jetzt aber trotzdem entschieden, auf Untertitel während des Vortrages zu verzichten. Gut, nun, es ist kein Geheimnis, dass Themen wie Ethik und Verantwortung seit einigen Jahren viel Aufmerksamkeit erfahren. Dazu beigetragen haben ganz klar die Finanz- und Wirtschaftskrise, zahlreiche Skandale im Unternehmen oder prominente Personen. Sie sehen hier einige Beispiele. Nicht umsonst sprechen deshalb viele davon, dass es neue Mentalitäten braucht. Es braucht neue Werte, Wertewandel, sagen auch einige. Und damit sind so Werte gemeint wie Ehrlichkeit, Fairness, Wertschätzung, Bescheidenheit, Achtung vor der Würde des anderen. Solche Dinge werden mehr und mehr gefordert. Das soll aktiviert oder reaktiviert werden. Aber wie? Das ist jetzt die große Frage. Wie könnte man das quasi unterstützen? Wohlverstanden, ich bin hier der Überzeugung, dass es sich hier um ein wirklich spannendes interdisziplinäres Thema handelt. Wertewandel hat zweifellos mit gesellschaftlichen Strukturen und Unternehmenskulturen zu tun, aber es braucht auch Individuen. Es braucht auch Individuen, die Werte einbringen, die neue Werte in Systeme und in Unternehmen einbringen und diese dann auch vorleben. Wir kommen also nicht darum herum, uns auch mit den Besonderheiten der menschlichen Natur, mit den Stärken und Schwächen von Akteuren auseinanderzusetzen. Nun, ein relativ neuer Forschungsstrang, der sich mit der Rolle von psychologischen Faktoren im Wirtschaftskontext auseinandersetzt und insbesondere seit diesen vielen Krisen und der Finanzkrise in der Tat boomt, ist der Forschungsstrang Behavioral Business Ethics oder einfach Behavioral Ethics. Behavioral Ethics ist ein Strang, der an der Schnittstelle zwischen Psychologie, Finance, Ökonomie und Ethik untersucht, wie sich Menschen verhalten, wenn sie mit ethischen, moralischen Problemen konfrontiert werden. Dabei macht sich Behavioral Business Ethics Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie, Motivations-, Entscheidungs- und Moralpsychologie zunutze. Zentrale Fragen sind beispielsweise: Welches sind denn so individuelle Faktoren, die eine schleichende Erosion von moralischen Werten begünstigen? Eine wichtige Frage, eine andere Frage ist, wie kann es kommen, dass selbst Leute mit besten Intentionen, guten Intentionen, plötzlich dann über die Stränge schlagen? Tatsächlich sind in der Psychologie viele sogenannte menschliche Defizite bekannt und recht gut untersucht worden. sind dann Menschen zum Beispiel in komplexe und dynamische Systeme eingebunden und damit konfrontiert, wie zum Beispiel das Finanzsystem. Das ist ein solches dynamisches, sehr komplexes System. Dann können solche menschlichen Defizite dazu führen, dass sie zu einem Risikofaktor werden und dass es eine Abwärtsspirale geben kann. Solche menschliche Schwächen sind etwa folgende Tendenzen. Menschen tendieren dazu, primär Informationen zur Kenntnis zu nehmen, die mit ihren Meinungen übereinstimmen, und auszublenden, was ihnen widerspricht. In der Psychologie ist dieser Mechanismus Confirmation Bias genannt. Ein anderer Mechanismus: Menschen tendieren dazu, eigene Urteils- und Prognosefähigkeiten zu überschätzen. Das nennt sich Overconfidence. Oder ein anderer robuster Mechanismus ist, die eigenen Zukunftsaussichten als rosig zu sehen. Optimismus Bias nennt sich das. Oder Menschen tendieren auch gerne dazu, zu glauben, Risiken im Griff zu haben. Illusion of Control nennt sich das. Oder Menschen tendieren auch dazu, Informationen so zu filtern, dass sie ein positives Bild von sich selber aufrechterhalten können. Selbst wenn sie eigenes Fehlverhalten gemacht haben. Das sind so Selbsttäuschungsmechanismen, Mechanismen, die selbstwertdienlichen Zwecken dienen. Nicht Sie alle kennen sicher Bernie Madoff, der Jahrhundertbetrüger. Keiner hat so viele Leute über den Tisch gezogen wie er. Nichtsdestotrotz hat er bis zum Schluss öffentlich immer wieder gesagt, ich bin ein guter Mensch. Hier ein paar weitere Faktoren. Hier möchte ich eine kleine Auswahl von Mechanismen, von psychologischen Mechanismen vorstellen, die das Ausblenden, das Erodieren von moralischen Werten oder Dimensionen mit sich bringen können. Es sind Mechanismen, die, wir sagen, Moral Blindness oder Ethical Fading begünstigen können. Es ist zum Beispiel ein Mechanismus, der besagt, Menschen tendieren dazu, Fehlverhalten anderer nicht zu realisieren, nicht zu bemerken als Fehlverhalten, wenn es sich graduell und nicht abrupt entwickelt. Das ist der Slippery Slope-Effekt. Oder ein anderer Mechanismus ist, eigenes Fehlverhalten durch Rechtfertigungen zu entschuldigen, während dasselbe Verhalten bei anderen beobachtet inakzeptabel erscheint. Moral Disengagement nennt sich das. Oder ein weiterer Mechanismus, das Gespür für Mitmenschen zu verlieren, wenn eine Distanz zwischen den eigenen Tätigkeiten und deren Folgen existieren. Nicht, wir sind beispielsweise betroffen, emotional betroffen, wenn Konsequenzen unseres Tuns zeitlich, räumlich nah eintreten. Wir sind aber nicht betroffen, wenn diese zeitlich, räumlich weit entfernt eintreten. Unser Mitgefühl wird aktiviert, wenn wir Bilder sehen von Einzelschicksalen, nicht aber, wenn wir mit Zahlen konfrontiert werden. Das ist ein Problem, das wir auch zum Beispiel im Finanzsystem feststellen. Es existiert dort eine relativ große Distanz zwischen den Tätigkeiten der am Finanzmarkt agierenden Personen und den Folgen ihrer Tätigkeiten. Globalisierung, Technologisierung oder Mathematisierung sind Faktoren, die eigentlich zu dieser Tendenz, eine immer größer werdende Distanz, eigentlich noch zusätzlich beitragen. Das Problem ist, psychologisch gesehen kann das Nebeneffekte haben. Es kann nämlich einhergehen mit dem Verlust an Sensibilität für die Konsequenzen des eigenen Tuns. Es kann das Gespür für menschliche Schicksale kann verloren gehen. Ja, dies ist eine kleine Auswahl von Mechanismen. Es sind Mechanismen, die also dazu beitragen, dass eine verzerrte Sicht der Realität entsteht, und sie kann zu moralischer Blindheit, Ethical Fading, beitragen. Confirmation Bias, Overconfidence oder Illusion of Control sind etwa jetzt Mechanismen, die, wie wir es in der Finanzkrise beispielsweise gesehen haben, dazu beigetragen haben, dass Risiken schlicht unterschätzt wurden und Warnzeichen ignoriert wurden. Ja, und solange das gut geht, wird man am Optimismus, Optimismus-Bias und glauben, dass auch in Zukunft alles gut geht, immer noch bestärkt. Und wenn dann trotzdem noch die Katastrophe eintreten sollte, dann ist man aufgrund von Selbsttäuschungsmechanismen immer noch der Meinung, alles richtig gemacht zu haben. Zudem kann durch zunehmende Anonymisierung und Distanz ein wichtiges Korrektiv verloren gehen. Das Gespür für menschliche Schicksale. Eine wichtige Grundlage von Verantwortungsbewusstsein im Übrigen. Beachten Sie, und das ist mir wichtig, dass Sie das mitnehmen, diese Mechanismen entsprechen menschlichen Neigungen. Sie lassen sich nicht so leicht wegbringen. Und sie sind gefährlich. Also sie sind, warum sind sie gefährlich? Weil sie subtil wirken. Weil sie subtil wirken und uns verändern können, ohne dass wir es merken. Sie können zu einer schleichenden Erosion von Werten beitragen, ohne dass wir das so richtig realisieren. Ja, mit diesem Einblick in ein paar menschliche Schwächen möchte ich jetzt zu einigen menschlichen Stärken übergehen. In Bezug auf die Frage, welches sind denn umgekehrt jetzt individuelle Kompetenzen, die ein an moralischen Maßstäben orientierten Verhaltens- und Führungsstil unterstützen, arbeite ich mit dem Konzept Moral Intelligence. Was ist Moral Intelligence? Moral Intelligence umfasst ein Set von motivationalen, wahrnehmungsbezogenen, entscheidungs- und handlungsbezogenen Fähigkeiten oder Kompetenzen, die es für die Umsetzung von Werten in die Praxis braucht. Sie sind quasi, wie ich meine, das Fundament von Integrität und Charakterbildung. Diese Komponenten laufen auf folgende Kernfragen hinaus. A. Fühle ich mich gegenüber moralischen Werten überhaupt verpflichtet? Sehe ich die überhaupt als bindend an? Habe ich überhaupt ein Gespür für moralische Implikationen? Respektive erkenne ich überhaupt, in welchen Situationen welche moralische Werte oder Maßstäbe tangiert sind, eine Rolle spielen sollen? Bin ich in der Lage, in Entscheidungssituationen, kniffligen Entscheidungssituationen auch Lösungsalternativen zu generieren, die verschiedenen Ansprüchen, sowohl moralischen wie wirtschaftlichen Ansprüchen, genügen könnten? Und schließlich bin ich auch in der Lage, Werte in Taten, in beobachtbare Taten umzusetzen. Das sind so diese verschiedenen Komponenten. Ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht auf alle eingehen, aber auf drei dieser Komponenten ein bisschen ausführlicher. Die erste Komponente, Moral Commitment oder moralische Selbstverpflichtung. Moral Commitment repräsentiert das Ausmaß, mit dem Akteure moralische Werte überhaupt als verbindlich, als bindend ansehen. Es ist eine internalisierte Wertvorstellung. Sie drückt die Bereitschaft aus, eigenes Verhalten neben wirtschaftlichen Zielen überhaupt auch auf moralische Prinzipien und Ziele ausrichten zu wollen. Und es ist keine selbstverständliche Voraussetzung. Es gibt aber mittlerweile eine Reihe von empirischen Belegen, die zeigen, dass Menschen mit hoher moralischer Selbstverpflichtung weniger korrumpierbar und auch resistenter sind gegenüber situativen Einflüssen, wie zum Beispiel finanzielle Anreize. Ich selber führe in Kooperation mit Finanzwissenschaften von der Uni Zürich in den letzten Jahren eine Reihe von experimentellen Studien an der Universität Zürich durch, bei denen wir untersuchten, was es ausmacht, wenn Personen in Bezug auf Ehrlichkeit eine hohe Selbstverpflichtung mitbringen. Wenn also Ehrlichkeit als Pflicht aufgefasst wird. Nun, beachten Sie, wenn Sie in die Ökonomie oder in das Finanzwesen schauen, finden Sie dort eine gänzlich andere Sichtweise. Eine Sichtweise, die Sie auch in der Praxis immer noch weit verbreitet finden. Die klassische Sichtweise sagt nämlich, Menschen handeln aus Eigennutz und verhalten sich nur dann ehrlich, wenn es sich auch finanziell auszahlt oder wenn es nichts kostet. Das ist so die klassische Auffassung. Und die nächste Konsequenz oder Überlegung ist da, in der Tat, viele Geschäftssituationen so gestaltet sind, dass sich Unehrlichkeit für das Individuum finanziell lohnt. So ist eigentlich die Schlussfolgerung, jawohl, Unehrlichkeit ist die Regel und nicht die Ausnahme. Das ist die klassische Sicht. Unsere Frage, die uns beschäftigte, meine Kollegen und mich, ist das so? Ist das wirklich so? Nun, meine Kollegen und ich machten eine Reihe von experimentellen Studien, wo wir hypothetische, aber realistische Business-Situationen simulierten, in denen Personen wiederholt entscheiden konnten, ob sie sich ehrlich oder unehrlich im Sinne von Falschaussagen machen, verhalten wollen oder nicht. Dabei variierten wir auch die finanziellen Anreize für Unehrlichkeit. Mit anderen Worten, Personen erhielten für Betrügen, Täuschen Geld, und zwar reales Geld. Wir haben das dann auch so variiert, dass es mal kostspieliger war, mal weniger kostspielig, sich ehrlich zu verhalten. Nun, wir haben mittlerweile mehrere Studien durchgeführt mit insgesamt etwa 600 bis 700 Leuten. Sie können sich also vorstellen, nicht ganz billig, dieses Forschungsprojekt. Wir bekommen aber immer wieder ein ähnliches Bild. Und dieses Bild, diese Resultate möchte ich Ihnen anhand der folgenden Grafik veranschaulichen. Bedenken Sie also oder beachten Sie, die Leute erhielten Geld für Betrügen und je häufiger sie das gemacht haben, umso mehr Geld gab es. Bemerkenswert ist jetzt nun, wir finden in allen Studien immer etwa 20-30% der Personen, die absolute Resistenz zeigen. Das heißt, sie lügen nie, auch wenn ihnen dadurch finanzielle Gewinne entgehen. Die Grafik auf der rechten Seite gibt entlang der Y-Achse den Anteil der Personen wieder, die die ehrliche Option bevorzugten. Und entlang der X-Achse sehen Sie, wie sich dieser Anteil veränderte, wenn die Kosten für Ehrlichkeit stiegen. Was sehen wir? Wir sehen, dass insgesamt die meisten Leute sich mehr oder weniger sensitiv gegenüber finanziellen Verlusten verhalten, sensitiv gegenüber finanziellen Verlusten verhalten und sich weniger häufig ehrlich zeigen, wenn die Kosten für Ehrlichkeit steigen. Wir sehen aber auch, und beachten Sie die rote Kurve, Personen mit einem hohen Commitment gegenüber Ehrlichkeit, diese sind zwar auch nicht völlig immun, wie wir sehen, aber sie bleiben doch häufiger ehrlich, auch wenn sie dadurch Geld, und zwar reales Geld, auf dem Tisch liegen lassen. In einer anderen Studie haben wir uns eine andere Frage gestellt, nämlich die Frage, was passiert nun, wenn Personen mit einer solchen moralischen Verpflichtung, Ehrlichkeit als Pflicht ansehen, wenn die mit einer sozialen Norm konfrontiert werden, die besagt, Unehrlichkeit ist völlig okay, wird sozial gebilligt. Nun, es gibt zahlreiche Befunde, die zeigen, dass soziale Normen, also Regeln darüber, welches Verhalten sozial gebilligt oder missbilligt wird, eine wichtige Rolle, verhaltenssteuernde Rolle spielen. Menschen, das wissen wir auch von vielen Studien, haben im Allgemeinen eine starke Tendenz, sich konform zu solchen Regeln zu verhalten. Nun, in dieser Studie wurde mal salient gemacht, dass eine soziale Norm vorherrscht, die besagt, Unehrlichkeit ist okay, wird gebilligt. Das bezieht sich auf die hellblauen Säulen. Mal hieß es, dass eine soziale Norm vorherrscht, die sagt, Unehrlichkeit ist nicht okay, das wird missbilligt. Das bezieht sich auf die dunkelblauen Säulen. Nun, wenn wir zuerst den rechten Teil uns anschauen, Personen mit geringer moralischer Selbstverpflichtung waren ganz variabel in ihrem Verhalten, und zwar in Abhängigkeit von der sozialen Norm. Sie zeigten einen erhöhten Anteil an ehrlichem Verhalten, wenn Unehrlichkeit missbilligt wurde. Und sie zeigt einen reduzierten Anteil an ehrlichem Verhalten, wenn Unehrlichkeit gebilligt wurde. Links sehen Sie die Person mit hohem moralischem Commitment. Diese Personen waren zwar auch nicht völlig immun gegen diese situativen Einflüsse, aber nichtsdestotrotz, wir stellen fest, dass sie über alle Bedingungen hinweg mehr oder weniger ehrlich waren und dass sie doch resistenter gegenüber situativen Einflüssen waren. Wir können also festhalten, moralische Selbstverpflichtung ist eine wichtige motivationale Voraussetzung, ein wichtiges Element der Selbstregulation, das moralisches Verhalten begünstigt. Personen mit moralischer Selbstverpflichtung sind weniger durch situative Einflüsse wie Anreize, finanzielle Anreize oder soziale Normen manipulierbar. Kommen wir zur nächsten Komponente, eine wahrnehmungsbezogene Kompetenz. Eine weitere Voraussetzung für moralisches Verhalten ist, dass man im Alltag überhaupt ein Gespür dafür hat, in welchen Situationen moralische Aspekte oder Werte überhaupt involviert sind, überhaupt eine Rolle spielen. Moralische Sensitivität ist die Fähigkeit, damit ist die Fähigkeit gemeint, moralische Aspekte oder Implikationen, wie zum Beispiel Konsequenzen des Handelns für andere oder für die Umwelt, Verletzungen von moralischen Normen im Berufsalltag überhaupt zu erkennen. Moral Sensitivity schließt auch die Fähigkeit zur Empathie ein oder die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Nun zu realisieren, dass solche Aspekte eine Rolle spielen im Alltag, glauben Sie mir, das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich nehme an, Sie kennen selber auch Personen, es gibt Leute, die zum Beispiel ein intuitives Gespür haben für Recht und Unrecht im Alltag, während andere dafür schlicht unsensibel sind, das schlicht nicht auf dem Radar haben, moralisch blind sind in diesem Sinne. Ich möchte Ihnen ein Beispiel für individuelle Unterschiede geben in Bezug auf Moral Sensitivity. Und zwar arbeiten wir unter anderem auch an der Entwicklung eines Instrumentes, eines Messinstrumentes, welches dazu dienen soll, die individuelle Sensitivität für moralisch-ethische Aspekte und oder businessbezogene Aspekte zu messen. Ohnehin, das als Nebenbemerkung, es ist eines unserer Ziele zu allen diesen Komponenten, die ich Ihnen vorgestellt habe zur Moral Intelligence. Es ist eines unserer Ziele, zu all diesen Komponenten solide und valide Messinstrumente zu entwickeln, die später dann auch dazu eingesetzt werden sollen, dass man Rückmeldungen geben kann, dass man diese Kompetenzen sichtbar machen kann. Dies quasi auch als Basis für Selbstreflexion und vielleicht auch Anregung zur Veränderung. Also wie gesagt, ein Versuch, den wir auch starten, ist, ein Instrument zu entwickeln, das dazu dienen soll, die Sensitivität für moralisch-ethische Aspekte und businessbezogene Aspekte zu messen. Zu diesem Zweck geben wir den Leuten hypothetische, aber doch realistische Business-Situationen vor, die Interaktionen mit verschiedenen Stakeholdern beschreiben. Und wir untersuchen dann, welche Aspekte kommen den Leuten da in den Sinn, was ziehen sie in Betracht, was ist ihnen wichtig. Später prüfen wir auch, wie schnell sie reagieren auf moralische oder businessbezogene Aspekte. Nun, wir hatten kürzlich die Gelegenheit, Mitarbeiter von NGOs und Mitarbeiter einer Schweizer Bank miteinander zu vergleichen. Das war quasi sein erster Validierungstest für dieses Instrument. Beachten Sie, die dunkelblauen Säulen beziehen sich auf die NGO-Mitarbeiter, die hellblauen Säulen beziehen sich auf die Banker. Beachten Sie nun, erinnern Sie sich, was ich gesagt habe, also alle bekommen dieselben Szenarien und Situationen vorgestellt. Zwei Resultate möchte ich Ihnen hervorheben. Zunächst, wenn wir rechts schauen, wir finden, keine Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen in Bezug auf die Fähigkeit, businessbezogene Dimensionen zu identifizieren. Links, wir finden deutliche Unterschiede in Bezug auf die Fähigkeit, moralisch-ethisch bezogene Aspekte zu identifizieren. Die Banker schneiden in dieser Hinsicht schlechter ab. Nun, das mag uns nicht so erstaunen, vielleicht. Das zweite Resultat erscheint mir aber jetzt in diesem Zusammenhang fast noch wichtiger, und das ist unterhalb der Grafik notiert. Wir finden nämlich eine Korrelation, negative Korrelation zwischen moralischer Sensitivität und Anstellungsdauer. Was besagt diese Korrelation? Sie besagt, dass zunehmende Anstellungsdauer mit geringerer Sensitivität für moralbezogene Aspekte einherging. Jetzt, wir wissen, Korrelationen sind nicht kausal zu interpretieren. Die statistisch bewandten Leute wissen das. Wir können in der Tat nicht sagen, womit dieser Zusammenhang, worauf dieser Zusammenhang zurückzuführen ist. Sind es Generationsunterschiede, Sozialisationseffekte? Wird hier wirklich etwas verlernt? Wir wissen es nicht. Wie auch immer, es steht trotzdem fest, Moral Sensitivity ist keine stabile Größe, sondern es ist etwas, das sich verändern kann in die eine oder in die andere Richtung. Und das ist wichtig in Bezug auf die Frage nach der Trainierbarkeit. Gut, jetzt noch zu einer letzten Kompetenz. Wie gesagt, ich kann nicht auf alle eingehen, aber dies ist noch wichtig, nämlich die handlungsbezogene Kompetenz. Moralische Durchsetzungskraft oder Moral Resoluteness in Englisch. Damit ist die Fähigkeit gemeint, moralische Werte jetzt nicht nur davon zu sprechen, sondern diese auch konsistent und beharrlich in Handlungen, in beobachtbare Handlungen, Taten umzusetzen. Das ist klar, das ist nicht immer einfach, erfordert oft auch Mut oder Zivilcourage. Es ist aber etwas, das ganz wichtig ist, insbesondere für Führungskräfte. Warum? Weil sie Rollenmodelle sind, weil sie Vorbilder sind. Es ist wichtig, dass sie nicht nur reden, sondern eben auch Dinge zeigen und eben auch in moralischer Hinsicht auch Vorbilder sind. Ja, die Hauptfrage ist hier dann weniger, ja, welche Werte genau Führungskräfte haben, sondern welche Werte sie effektiv umsetzen, welche sie effektiv vorleben. Nun, in der Literatur gibt es viele interessante Varianten von Führungsstilen und Führungstypen. Da werden verschiedene Konzepte thematisiert und auch Instrumente zu deren Messung vorgeschlagen. Wir glauben jedoch, dass der Nutzen für die Forschung und die Praxis höher ist, wenn wir zu übersetzen versuchen, welches denn eigentlich konkrete Verhaltensbeispiele sind von moralischen Maßstäben oder Codes of Ethics, was auch immer. Was sind denn eigentlich die konkreten Verhaltensbeispiele dieser abstrakten, häufig abstrakt formulierten Werte? Wir glauben, dass der Nutzen in Bezug auf die Förderung von Handlungskompetenzen höher ist, wenn die Betroffenen Rückmeldungen darüber erhalten, wo und in Bezug auf welche konkreten Verhaltensbereiche eventuelle Lücken bestehen. Wir haben zu diesem Zweck auch schon erste Schritte unternommen und wir sind daran, das ist Work in Progress, muss ich allerdings sagen, sind daran, eine sogenannte Ethical Leadership Behavioral Scale zu entwickeln. Und das Ziel dieser Skala ist, sie soll quasi wiedergeben, in welchem Maße und wie regelmäßig Mitarbeiter bei ihren Führungskräften konkrete Manifestationen von wertebezogenen Verhaltensweisen über verschiedene Situationen und Zeit hinweg beobachten. Ein weiteres Ziel einer solchen Skala kann und muss auch sein, dass wir dann auch genauer uns anschauen, was ist eigentlich der Nutzen von werteorientiertem Führungsverhalten. Und ich meine, da wissen wir immer noch relativ wenig. Wir sollten eigentlich auch versuchen aufzuzeigen, was es bringt, werteorientiert sich zu verhalten. Und wir hatten hier jetzt die Gelegenheit, dass wir diese erste Variante von Scala in zwei Firmen schon mal einsetzen konnten, quasi als einen ersten Test auch. Und es ging auch darum, dort die Beziehung zwischen werteorientiertem Führungsverhalten und arbeitsbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen seitens der Angestellten näher zu untersuchen. Und die Zahlen in dieser Tabelle sind jetzt nur korrelative Zusammenhänge. Ich habe nicht die komplexesten Analysen auf die Folie genommen. Diese Tabelle gibt Folgendes wieder. Sie gibt wieder, dass Führungskräfte, die habituell werteorientiertes Verhalten vorleben, gegenüber anderen Führungskräften eher Angestellte haben, die mit dem Job zufrieden sind, die sich gegenüber der Firma eher verpflichtet sehen, Angestellte haben, die ein höheres Arbeitsengagement zeigen, weniger erschöpft sind, über weniger gesundheitliche Beschwerden klagen und weniger Absentismus zeigen. Soweit können wir also festhalten, werteorientiertes Führungsverhalten korreliert mit positiven Einstellungen und Verhaltensweisen seitens der Angestellten. Wie gesagt, die Entwicklung dieser Skala und auch die Analyse der Konsequenzen ist Work in Progress, aber wir bleiben hier dran. Ich komme damit zum Schluss. Lassen Sie mich nochmals betonen, neue Mentalitäten oder Wertewandel, die setzen aus meiner Sicht, müssen aus meiner Sicht an zwei Stellen ansetzen. Sie müssen an Strukturen ansetzen, sie müssen aber auch an den Individuen ansetzen. Es braucht Strukturen, die Ethik und Verantwortung unterstützen. Es braucht umgekehrt aber auch Individuen und Führungskräfte, die ethische Werte in den Alltag und in Systeme hineinbringen. Dies zu unterstützen, setzt klar zum einen ein gutes Verständnis dafür voraus, welche Bedingungen ethisches Verhalten erleichtern oder erschweren und zum anderen auch ein Arbeiten an der Stärkung individueller Kompetenzen. Dazu wollen wir hier am Leitz und an der Zeppelin-Universität Beiträge liefern. Wir wollen dabei sowohl an der Entwicklung von Messinstrumenten arbeiten, die helfen, Ist-Zustände, Stärken und Schwächen sichtbar zu machen und diese zurückzumelden, als auch an der Entwicklung von Hilfsmitteln und Lerntools arbeiten, die der Förderung von Kompetenzen beitragen. Denn für moralische Kompetenzen gilt, was auch für alle anderen Kompetenzen gilt, sie setzen kontinuierliches Lernen, Übung und Training voraus. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Antrittsvorlesung Professorin Dr. Carmen Tanner, Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie und Führungsethik vom 19. Oktober 2015.